Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plan Z. Ich befinde mich hier gerade im belgischen Viertel in Köln. Die Kölner werden das alle kennen. Und es gibt hier die bekannte Markthalle. Und die war, wie der Name schon sagt, lange Jahre eine Markthalle. Und jetzt seit kurzem ist es das Headquarter, also der Hauptsitz der Firma Wisen. Und ich sitze heute hier mit dem Markus Konrad. Hallo.
Hallo, Rick.
Du bist einer der Mitgründer von der Marke Wisen. Und genau darum soll es eigentlich heute auch gehen in der Folge, dass Wisen ist erstmal kurz zur Erklärung, ist ja eine Bekleidungsmarke für Triathlon. Also ihr produziert sowohl Fahrradsachen, also Radsportklamotten, Laufsachen, Schwimmsachen. Und ich fand es, glaube ich, einfach mal sehr interessant mit dir, oder ich finde es sehr interessant, mit dir einen Podcast darüber zu machen. Erstmal, wie du zum Sport gekommen bist und wie dein ganzer Weg war und wie man dann dazu kommt, so eine Firma zu gründen oder so eine Marke zu gründen. Und dann natürlich finde ich sehr interessant, also ich wüsste nicht, wie ich das mache, dass man halt darüber ein bisschen redet. Natürlich dann auch, was die Ziele, Ideen und Träume so hinter so einer Marke sind und was da so hintersteckt. Und das ist eigentlich das Ziel der heutigen Folge, sage ich mal.
Ja, cool. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf.
Gerne.
Herzlich willkommen bei Wisen in den Hallen von hier, von unserem Headquarter. Ich denke, das ist kein Masterplan gewesen, dass wir jetzt irgendwann mal überlegt haben, wir wollen unbedingt Wisen machen. Das ist unser Kindheitstraum. Wir haben halt viele Opportunitäten in unserem Leben irgendwie immer genutzt und Dinge einfach so weitergetrieben und angenommen, wie sie waren. Begonnen, wenn ich einfach mal ausholen kann, in der sportlichen Aktivität, hat alles irgendwo mit 16 Jahren bei mir und 18 Jahren bei meinem Bruder, wo wir uns dazu entschieden haben, einen Triathlon mal zu machen. Und so sind wir in den Zirkus des Triathleten-Daseins gekommen und das war dann 1997, ist schon eine Weile her. Ja. Und da gab es tatsächlich so zwei einschneidende Erfolge so im internationalen Sport. Das war zum einen tatsächlich Jan Ullrich, dein Papa, die bei der Tour de France sehr erfolgreich waren, und Thomas Hellriegel als erster Deutscher überhaupt, der den Ironman auf Hawaii gewonnen hat. Und so kam das dann auch sehr stark in den Medien und dann hat sich bei mir zumindest auch das manifestiert, boah, ich habe Bock auf Triathlon. Ja. Wir waren immer im Wald- und Wiesenschwimmverein, wo wir zweimal die Woche ins Wasser gegangen sind und dort ja zumindest gelernt haben, wie man kraulen kann. Und dadurch, dass das am Anfang alles relativ unprofessionell daherging im Triathlon, ist man relativ gut aus dem Wasser gekommen und war dann so, dass wir bis 2004 etwa auch in der Triathlon-Bundesliga, also uns hochgearbeitet haben, bis in die Triathlon-Bundesliga, die zweite, mit dem Verein vom SSF Bonn. Und dann habe ich 2005 meinen ersten Ironman gemacht. Und parallel hat sich mein Bruder und ich dazu entschieden, mit einer kleinen GbR unseren Sport zu finanzieren und haben halt alles Mögliche gekauft und wieder verkauft und Neoprenanzüge, Fahrräder, teilweise Bekleidung, und da war halt auch eine Firma dabei aus Österreich, die wir dann für Deutschland aufgebaut haben über die Jahre und dann auch unseren Verein in der Bundesliga mit ausgestattet haben, den SSF Bonn halt eben. Und 2007 haben wir dort die Deutschland GmbH für Skinfit, war das seinerzeit, gegründet. Das relativ erfolgreich betrieben und die Sachen in Deutschland verkauft. Und dadurch, dass das eine österreichische Holding war, kam es dann 2015, meine ich, dazu, dass die Holding ihre Anteile wieder zurückkaufen wollte. Und das war jetzt keine emotionale Entscheidung, die wir im ersten Moment getrieben haben, sondern das haben wir halt als hingenommen, angenommen und dann auch wiederum als Chance gesehen oder als Lerngeschenk, wenn man so will, haben uns dann daraus zurückgezogen und die Anteile zurückgegeben und ein Jahr lang mit unserem Kumpel Fabi, der jetzt ja auch beteiligt ist an der Ryzen, gleich beteiligt, haben wir eine Trainingslagerplattform gegründet. Er hat sich da parallel halt eben mit einer Kommunikationsagentur selbstständig gemacht, mit einem Kumpel zusammen. Und dann hat man da irgendwie schon drauf rumgedacht, was ist denn eigentlich so im Trio? Achso, nee, dann kam noch der ein weiterer Partner aus der Schweiz, der kam auf uns zu und hatte uns die Option gegeben, hey, wollen wir nicht nochmal was im Triathlon starten? Und da haben wir uns eigentlich schon gesagt, boah, mit Bekleidung haben wir ja eigentlich unser Kapitel schon abgeschlossen. Wir wollen uns jetzt auf Trainingslager konzentrieren. Dann haben wir uns das erstmal angehört. Und dann haben wir die Option halt einfach gezogen und das mit dem Fabi zusammen ins Rennen gebracht. Und der Fabi war vorher überhaupt nicht mit Triathlon irgendwie verbunden. Und mit seinem Kumpel zusammen, der war anfänglich auch noch dabei. Und man hat die Chance gesehen, dass man da mit schlichten Bekleidungen zumindest eine Alleinstellungsmerkmal halt eben hat im Triathlon, weil es da sehr blumig und sehr bunt hergeht. Und das haben wir als Chance tatsächlich gesehen. Und so sind wir vom Zuhörer eher zum Treiber gekommen und haben dann 2016 tatsächlich Ryzen gegründet. Ja. Mit Logo-Platzierung, Logo-Sketches, was man da so alles am Anfang auf dem weißen Blatt Papier halt macht. Und genau, so fing es an.
Ja, ich wollte dich erstmal ausreden lassen. Du hast ja jetzt hier ich habe eigentlich mir ganz viele Notizen gemacht zu dem Weg dahin. Du bist jetzt hier richtig durchgeprescht. Deswegen lass uns doch nochmal im Detail über die ganze Story erstmal reden, wie du da hingekommen bist. Und dann später über die ganze Entstehungsgeschichte und die Idee dahinter. Also ich habe eigentlich immer ganz am Anfang stelle ich mit dem Gast immer erst so ein bisschen vor. Das würde ich bei dir auch gerne machen. Ich weiß, dass du aus Engelskirchen kommst, im Bergischen Land.
Genau, sehr schön dort.
Damit der Hörer dich ein bisschen kennenlernt auch. Ja, aus dem Bergischen Land, ist ja jetzt auch nicht weit weg von Köln und ein Traum zum Radfahren auch. Du wohnst in Hürth und hast am 11. Juli Geburtstag.
Perfekt, genau.
Ja. Aber ich weiß nicht, in welchem Jahr, also wie alt bist du? Das habe ich nicht rausgefunden.
Also 25. Nee, ich bin dieses Jahr 39 geworden, also Jahrgang 81.
Alles klar. Gut, gut. Dann noch sehr wichtig, du bist Diplom-Ingenieur für sportmedizinische Technik. Ich glaube, darauf kann man ja wirklich sehr stolz sein, also das kann man auch mal erwähnen.
Ja,
und genau, Dank. Mein nächster Punkt wäre dann das gewesen, was du gerade schon gesagt hast, was du so nett als Wald- und Wiesenverein bezeichnet hast. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Schwimmverein im Bruder. Du warst im selben Schwimmverein mit deinem Bruder und bist dann durch einen Freund auf Triathlon aufmerksam geworden. Hast dann damit selber angefangen. Ja, und wie du gerade gesagt hast, bist du selber bis in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Also warst doch selber sportlich aktiv, selber sehr viel in der Jugend. Und dann kommt der erste Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde, dass du eigentlich nach oder während des Abiturs schon, was du auch erzählt hast, schon dein erstes Gewerbe gegründet hast, was du gerade erklärt hast mit dem, wir kaufen Sachen ein und verkaufen die wieder. Also kann man ja schon sagen, dass ja dieser Geschäftssinn schon ziemlich früh da war bei dir oder bei euch in der Familie.
Absolut. Ich glaube, was man da so von der Familie immer so ein bisschen mitbekommt, da wir sind in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Und wir haben es halt mitbekommen, dass wir halt an einem Wochenende auch mal, also mein Papa hatte früher eine Strickerei. Unser Opa hat das nach der Kriegszeit gegründet und witzigerweise wohnten wir halt dann auch einfach über dieser Strickerei und haben halt das Unternehmertum immer mitbekommen. Dein Papa ist Radfahrer, du bist Radfahrer. Ich glaube, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und so haben wir halt einfach diese Option gezogen und fanden das halt auch immer spannend. Das Wirtschaftliche bei uns beiden, von Mario und mir gesprochen, liegt halt eher bei Mario, der dann in Bonn VWL nachher auch studiert hat. Und wir fanden das eigentlich eine coole Option, unseren Sport selber finanzieren zu können. Und ja. Genau.
Und dann, wann kam der Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt ist unsere sportliche Laufbahn vorbei? Und dann kam ja relativ schnell die Skinfit-Geschichte, oder nicht?
Zu der Skinfit-Geschichte waren wir tatsächlich noch relativ aktiv. Also meinen letzten Ironman, den habe ich 2015 gemacht. Okay. Und vor ein paar Kilo drücke ich das immer netterweise aus. Genau, das heißt, wir sind eher über die Kurzdistanzen, also für den Nicht-Triathleten, das fängt so bei 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen an, geht dann über die olympische Distanz, was dann auch in der Bundesliga der Fall war, über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Das haben wir dann sukzessive gesteigert bis hin zum Half-Ironman, also sprich 1,9 Schwimmen, 90 Radfahren und 21 Laufen. Und dann halt eben schon mal erwähnt kurz, dass ich dann 2005 meinen ersten Ironman in Nizza gemacht habe, mit damals 24 oder genau 24 Jahren. Und das ist ja dann bekanntlich 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann der Marathon. Das heißt, wir hatten dann eh schon eine relativ flache Kurve von der sportlichen Laufbahn. Und dass wir das so ambitioniert dann eher haben drangeben müssen oder gemacht haben, dass wir es nicht mehr so exzessive betrieben haben, war dann eher dadurch bedingt, dass wir Familie gegründet haben und Familienzuwachs bekommen haben und das eher so das Ende der aktiven Zeit war.
Okay. Was war deine Lieblingsdisziplin? Das würde mich noch interessieren. Also vom Laufen, Schwimmen, Radfahren, was hast du am liebsten gemacht?
Also ich würde sagen, dass ich alles, das fand ich das Coole am Triathlon, dass man sich halt aussuchen konnte, was man jetzt gerade macht. Okay. Am einfachsten ist mir sicherlich der Zugang zum Schwimmen gefallen, dadurch, dass wir halt mit 6 Jahren angefangen haben zu schwimmen. Trainieren, das Trainieren an sich, das fand ich tatsächlich das Radfahren am coolsten, weil das auch irgendwo am professionellsten war oder ist von den Einzelsportarten, wenn man das so betrachten kann. Und da geht es halt auch irgendwie so ein bisschen historisch und stylisch her. Deshalb fand ich das persönlich immer sehr geil. Und gefolgt vom Laufen, was mir auch extrem viel Freude gemacht hat und wo ich im Rennen tatsächlich immer, für mich war das dann so ein, ja, da war ich so halbwegs talentiert, dass ich dann das Feld nochmal so ein bisschen von hinten aufrollen wollte oder konnte. Beim Radfahren wurde ich tatsächlich im Rennen eher mal ein bisschen durchgereicht. Das war bei Mario eher anders. Mario war dann immer, fuhr halt vorne weg. Und wir haben uns dann immer zum Ende eher einmal angenähert Richtung Ziel. Genau, also von daher, es hat mir immer alles drei unheimlich viel Freude bereitet.
Okay. Ja, und dann hattest du gerade schon erzählt, dass dann habt ihr Skinfit wieder zurückgekauft eigentlich. An die, zurück, oder wie sagt man das?
Die Anteile zurückgegeben.
An die Mutterfirma oder. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr eigentlich ganz anderes vorhattet, dass ihr Trainingslager machen wolltet. Und dann doch wieder durch den, gerade was du erzählt hast, mit dem Freund aus der Schweiz, dann doch irgendwie wieder auf den Trichter Radklamotten und oder Triathlon-Klamotten eine eigene Bekleidungsmarke im Bereich Triathlon zu machen. Und euer Ansatz war ja genau das, was du auch gesagt hast. Triathlon ist alles sehr bunt, sehr bepackt mit Sponsoren. Lass uns mal genau das Gegenteil machen. Ein clean Look, einfache, coole Farben und halt wenig Sponsoren. Und dann kommt natürlich bei euch auch noch dazu, glaube ich, dass ihr so jetzt im Bereich Triathlon oder so sogar mittlerweile natürlich triathlonübergreifend irgendwie den geilsten Ambassador habt, den man eigentlich da haben kann, den Jan Frodeno. Wie kam es dazu, dass der Teil von der Wisen Family geworden ist?
Da muss man eigentlich auch schon historisch so ein bisschen noch in die Skinfit-Zeiten oder in die Zeiten, wo wir aktiv waren, zurückgehen. Dadurch, dass das ein relativ kleiner Zirkus ist, kennt man sich irgendwie. War dann auch so, dass die Bundesliga-Rennen, erste und zweite Bundesliga, oft an dem gleichen Standort stattfanden. Und während wir dann in der zweiten Bundesliga aktiv waren, hat sich zum Beispiel Jan aufgewärmt und ist dann eine Stunde später in der ersten Liga gestartet. Für einen Verein, glaube ich, aus dem Ruhrpott war das. Sein Manager, den Felix, mit dem wir auch sehr eng sind mittlerweile, kannte man sich halt eben auch. Und dann gab es da, nagel mich nicht fest, irgendwann in, also es gab dann in der, wir haben alleine gestartet mit Ryzen und dann gab es da einen Sponsorenwechsel oder einen Gap, wo man halt überlegt hat, okay, neuer Sponsor für Jan oder geht man gemeinsam Weg? Und diese Option hat man dann halt gezogen, dass man gesagt hat, okay, lass uns das doch gemeinsam nach vorne treiben. Und er fand die Sachen cool, die wir bis dato auch schon auf dem Markt hatten. Gerade auch das Schlichte. Und er ist ja da auch sehr clean, eben vom Erscheinungsbild auch unterwegs. Und ein tolles Vorbild sicherlich für manch einen. Und so kam es dann dazu, dass wir einen Austausch gefunden haben, uns gegenseitig dann mehr oder weniger noch mal intensiver kennengelernt haben und eher über die menschliche Schiene halt auch voll gemerkt haben, so, das passt einfach, cooler Dude. Wir mögen den Sport nach wie vor selber noch etwas zu betreiben. Das Herz schlägt dafür, das ist bei ihm so, das ist bei seinem Manager so. Und dann hat man es eher so aufgeteilt, okay, wir kümmern uns um diesen ganzen Beschaffungskram, um die Präsentation und er ist halt das Aushängeschild und zeigt die Marke halt eben nach außen.
Ja, sehr, sehr cool. Also du hast jetzt, wie gesagt, gesagt, dass der Jan ist das Aushängeschild, der Fabi, der ist der Designer, dein Bruder, der Mario, der hält das Ganze, wie sagt man, volkswirtschaftlich, das ist der Volkswirt, der hält das über Wasser, die ganze Geschichte.
Er betrachtet die Zahlen, genau.
Genau,
ja.
Genau. Und zu deinem, was du genau machst, da kommen wir jetzt zu. Aber erst möchte ich noch kurz vorlesen, weil das fand ich echt ganz cool. Auf eurer Webseite, da gibt es so eine Gründerstory, also da wurde zu jedem Gründer was geschrieben. Mhm. Und da möchte ich kurz deinen Teil vorlesen. Markus, der Innovative, der Pragmatiker, der Ideen umsetzt. Scheuklappen gibt es nicht. Das Umschauen nach links und rechts, das stetige Verbessern, der Wille, das Beste, am liebsten sofort, zu geben, ist seine Motivation. Ein großes Herz, Zusammenhalt, schmerzende Wangen vor Lachen sind sein Antrieb. Es muss pragmatisch sein, den Zweck erfüllen, um gut zu sein. Also, sehr, sehr schöner Text. Und was genau machst du jetzt bei Ryzen? Das würde mich mal interessieren. Was ist deine Aufgabe?
Also, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben. Diesen tollen Text hat ja bekanntlich deine Frau geschrieben.
Ja, stimmt.
Also ich bin für die Produkte zuständig und für die Produktentwicklung, wenn man das so ausdrücken kann. Jetzt kommt noch so ein kleiner Bereich R&D dazu, also Forschung und Entwicklung, dass wir ein Forschungsprojekt mal anstoßen wollen. Also wenn es ums Produkt geht, rein aus technischer Betrachtung, da hilft mir sicherlich das Ingenieurstudium und mein Weg über die Biomechanik, dass ich mal zeitlang als studentische Hilfskraft in der Institut der Biomechanik der Deutschen Sporthochschule gearbeitet habe und auch Laufschuhentwicklung war das Thema meiner Diplomarbeit. Also so ein bisschen den thematischen Zugang hatte ich da ja schon. Und ich bin wahnsinnig fasziniert von allen möglichen technischen Innovationen. Und das fängt gerade beim Radfahren dann auch an, dass ich da früher selbst an Fahrrädern rumgeschraubt habe. Und ich weiß noch, ich wollte unbedingt mal einen Triathlon-Aufsatz haben, habe mir den aus Kupferrohren selber gebaut tatsächlich, als Ulle dann mit den waagerechten Lenkern im Zeitfahren da nach vorne gefahren ist. Und schnappt dann schnell was auf und will es dann irgendwie auch umsetzen. Und das versuche ich auch hier bei Ryzen so umzusetzen. Und dass man da auch mal Dinge verwendet, die es eigentlich so typisch im Bekleidungssegment oder sagen wir mal im Rad- oder Triathlon-Sport jetzt gar nicht so geben würde, dass man halt auch mal Sachen aus dem Bergsport zum Beispiel einsetzt. Und das war dann, wenn ich jetzt gerade mal konkret werden kann, letztes Jahr Jan sein Anzug, einen Triathlon-Anzug, das ist bullenwarm auf Hawaii, denkt man eigentlich so dünn wie möglich. Und dann haben wir Jan mit einem zweilagigen Anzug ausgestattet, der eine Außenstoffbahn hat, die wasserabweisend ist und sehr aerodynamisch. Und innen drin ist ein Lining, was mit einem sogenannten Graphen bedruckt ist, was thermoregulierend ist. Und diese Graphen-Technologie, dass die tatsächlich dann auf Bekleidung aufgebracht werden kann, kommt aus dem Bergsport. Da gibt es Jacken, die kann man auf links tragen, das Graphen Richtung Sonne gezeigt. Dann wärmt sich die Jacke auf und dann zieht man sich die in der Abenddämmerung wieder auf die richtige Seite und die wärmt einen dann. Und ich habe mir überlegt, okay, wenn das in der Kälte funktioniert oder so rum, dann wird es auch andersrum funktionieren. Und der Plan ist aufgegangen. Jan hat in der Rekordzeit den Ironman gewonnen und hat sich extrem gut gefühlt. Und so Sachen machen mir einfach Freude, wenn sowas dann auch dann aufgeht.
Ja, übrigens der erste Triathlon, den ich überhaupt geguckt habe letztes Jahr.
Ach krass, okay.
Und also ich finde das Thema wirklich auch sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend und deine Aufgabe wirklich sehr cool, weil ich finde es einfach sehr spannend, wenn man jetzt einen Anzug hat und man ist dafür zuständig, welcher Stoff kommt wohin, wie du gesagt hast, da Aerodynamik, dann die Temperatur, welche Naht sitzt wie, das Sitzpolster, so eine Dinge einfach. Ich meine, das ist ja als Radprofi bei mir auch eigentlich mein täglich Brot und ich finde es immer extrem cool, auch wenn wir zum Beispiel von unseren Bekleidungsherstellern die Klamotten kriegen und es gibt immer mal Dinge, die sind nicht so gut gelaufen oder wo man sagt, man ja, die Idee ist gut, in der Realität funktioniert es nicht und dann an so einem Produkt auch so ein bisschen als Fahrer zu sagen, oder seine Einwände zu geben und dann vielleicht innerhalb von 2-3 Monaten das neue Produkt zu kriegen, was geändert ist und dann auf einmal wirklich richtig cool ist. Das ist irgendwie, ich meine, als normaler Mensch hat man das ja nicht. Man geht ja jetzt nicht zu H&M und sagt, ja hier Leute, das T-Shirt sitzt irgendwie nicht, mach das mal so und so. Dass man so als Sportler, sag ich mal, so ein bisschen da dabei ist oder auch natürlich wir die Produkte kriegen, wo dann gesagt wird, hier, den haben wir jetzt im Windtunnel neu getestet und den haben wir da neu gemacht, probiert das mal aus. Man ist ja als Sportler immer so ein bisschen Versuchskaninchen, aber es ist echt cool, dass dieses Materialthema so ein Ding wird. Ich meine, jetzt im Radsport gefühlt ist für mich gerade Rad und Bekleidung, das wird langsam zur Formel 1 gefühlt, so was das Technische angeht, weil das wird echt extrem, extrem krass mit Aero-Socken und Aero-Anzug und es ist verrückt, was da für Unterschiede auch im Feld gibt. Also dass man irgendwie, wenn man den Anzug anhat, dass man den ganzen Tag 16 Watt weniger fährt als Beispiel. Und wenn man sich das dann vorstellt, wie viel das ist, über den ganzen Tag gesehen, wie viel Kraft man da spart und wenn man dann noch die richtigen Socken fährt und vielleicht die richtigen Überschuhe oder den richtigen Schuh, was für sich, den richtigen Helm, ist man mal ganz schnell bei 30, 40 Watt, einfach nur, wenn man ein anderes Setup fährt. Und das ist schon krass. Auch ich war jemand, der sich nie wirklich damit beschäftigt hat und immer so gedacht hat, ach komm, ich setze mich drauf und fahr los. Aber mittlerweile sieht man halt, dass man sich damit beschäftigen muss, weil sonst hat man einfach keine Chance mehr. Und dann, wie gesagt, wie du jetzt, dass der da wirklich federführend ist, so einen Anzug zu entwerfen, der, so wie jetzt in Jan seinem Fall, aerodynamisch ist und zugleich noch, sag ich mal, in der Hitze dir einen Vorteil bietet, ist natürlich mega, mega spannend.
Ja, absolut. Also das macht wirklich totale Freude. Es ist ein persönliches Interesse natürlich, da auch Dinge auszuprobieren, die anders sind. Das Coole dann wiederum, dadurch, dass Fabi jetzt nicht aus aktiven Triathlon-Zeiten kommt und eher von der Haptik kommt und wir die Produkte auch absolut als Kommunikationsmittel sehen, stellen wir dann auch Gelerntes oder Bekanntes dadurch, auch durch Fabi, völlig in Frage und sagen halt, ja, lass noch, der fühlt sich gar nicht so geil an, der Stoff. lass doch mal hier, was ist denn mit dem? Wird der nicht auch funktionieren? Und schon kommen wir in so eine Dynamik, wo wir halt dann einfach mal machen. Und wir müssen natürlich schon sagen, du hast es gerade schon angesprochen, das nimmt Züge von der Formel 1 an. Absolut. Man hat mittlerweile die Möglichkeiten, sehr, sehr viele Daten zu erheben. Das ist cool. Jeder kann im Grunde genommen mittlerweile nach Watt trainieren. Das war noch zu Anfängen, wo ich halt angefangen habe. Da gab es nur ein System. Das war schweineteuer. Und das haben dann nur die Top-Profis gefahren als Wattmesssystem. Und dadurch wird das Ganze halt dann auch etwas quantifizierbarer. Und mit Jan haben wir halt einen total geilen Case, dass wir halt auch in den Windkanal können und Learnings dann sammeln. Also zwischenzeitlich hatte ich dann so rein von meiner Laufbahn in der Biomechanik auch viele Sitzpositionsanalysen gemacht, weil man natürlich, oder der Triathlet hat viel von den Radprofis abgeguckt, was so Sitzpositionen im Zeitfahren anging. Die hatten halt die Nase sehr, sehr weit unten und dann war es irgendwie gefühlt so, okay, eine krasse Überhöhung, wenn man dann ein Fahrrad mit einer krassen Überhöhung in die Wechselzone schiebt, ist das mega, das sieht dann gut aus. Ob man es fahren konnte, war mal dahingestellt. Und Anfang der 2000er hat man das Ganze dann halt auch mal in Frage gestellt und das Ganze gesamtheitlicher betrachtet, dass man halt danach noch laufen musste. Und so kamen dann diese ganzen Bike-Fittings dann dazu. Und das habe ich jahrelang dann halt auch mit vielen, vielen Athleten gemacht und dadurch auch extrem viel gelernt, dass es halt auch unheimlich viel individuell ist, wie man auf dem Rad sitzt und aber halt auch, was man alles aus einem individuellen Körper rausholen kann, ohne dass man da jetzt die Scheibe hinten reinpackt oder sonst irgendwas, das teuerste Material halt kauft. Und dieser Gesamtblick ist irgendwo noch im Hinterkopf natürlich und hilft da bei der Entwicklung ungemein.
Wie gesagt, sehr, sehr spannendes und cooles Thema. Jetzt wird es wieder ein bisschen allgemeiner. Wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Also ich stelle mir das vor, wenn man jetzt ja einer der Bosse hier in so einer Firma ist, gibt es da überhaupt sowas wie Wochenende oder ist man da eigentlich 24/7 irgendwie so damit beschäftigt, die Firma voranzutreiben? Wie sieht das aus?
Bosse hört sich so an, ja, als gäbe es hier top-down. Ja. Also wir sind vorab irgendwie ein ziemlich cooler Haufen aus mit einer sehr flachen Hierarchie. Und da ist es eigentlich so, dass wir weder Arbeitszeiten tracken oder aufnehmen oder sonst irgendwas. Durch Corona haben wir tatsächlich sehr, sehr viel gelernt, dass man auch remote extrem gut funktionieren kann. Davor, zu der Frage, es gibt eigentlich keinen klassischen Alltag. Also wir haben jetzt zwar etabliert, dass wir 8.45 Uhr, Viertelstunde mit Teamleads einen Teamcall halt abhalten, um in den Tag zu starten. Und dann rennt jeder halt so los, wie er muss oder was auch so tagesaktuelle Themen angeht. Ob es jetzt Wochenenden gibt, ja oder nein. Also uns macht das ja allen Spaß. Also zumindest von besonders gerade von mir jetzt gesprochen, ich habe da ja Bock drauf, das, was ich mache. Und ich stelle das nicht in Frage. Und auch mit den Mitarbeitern versuchen wir eben genau das zu pflegen, dass wir alle das machen, wozu wir Bock haben und das uns gegenseitig halt fördern. Wenn wir jetzt Sachen halt vorgeben würden, die gemacht werden müssten, dann würde man vielleicht etwas sagen, was Person X gar keinen Spaß bringt und wo er drin auch gar nicht gut wäre. Und so ist es halt dann eine Balance, halt klar Ziele irgendwie im Auge zu halten oder durch Corona auch viel auf sich zu fahren und Opportunitäten zu ziehen und die dann halt irgendwie gemeinsam mit den Fähigkeiten eines Einzelnen halt abzugleichen und dann prescht man halt in diese Richtung.
Ja. Also verstehe ich es richtig, dass du eigentlich sagst, so ein bisschen wie bei mir, ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht und ja, es gibt nicht dieses 9-to-5 oder Wochenende, jetzt gucke ich mal gar nicht auf mein Handy, weil es macht einfach Spaß, es ist ein großer Teil deines Lebens und du genießt das einfach.
Absolut, also da haben wir sicherlich, du bist als Radprofi vor mir und aus unserem Sportlerleben tatsächlich viel, viel mitgenommen, würde ich meinen. Und viele von uns sind, oder ich würde sagen, alle sind hier bei uns sportlich aktiv. Und man kann das halt nicht planen, wie das Rennen jetzt gerade läuft. Oder als wir einen Ironman gemacht haben, jo, wenn es halt in Frankfurt 2015, war es halt 40 Grad, ja, oder kann ich halt nicht davon ausgehen, dass ich halt so performe, wie ich eigentlich mir mal überlegt habe. Und wenn ich dann einen Krampf bekomme, jo, dann muss ich vielleicht mal kurz stehen bleiben. So, dann ist das aber so. Und es gilt dann halt irgendwie das Beste aus dieser Situation zu machen und das Gesamtziel halt noch vor Augen zu halten. Und diese gefühlte Leichtigkeit, die wir da gelernt haben, kommt uns, glaube ich, jetzt halt auch extrem zugute und macht halt einfach extrem agil und lässt es halt eben unheimlich leicht anfühlen.
Du hattest jetzt gerade auch schon einen Punkt angesprochen, den ich auch nochmal kurz ansprechen wollte. Wie du gesagt hattest, arbeitet ja die Leo, meine Frau mittlerweile, bei euch, ist Teil des Marketingteams und da bekomme ich das ja schon ein bisschen mit, dass ihr, ich glaube, aus meinem kompletten Freundeskreis und den Leuten, die ich kenne, gibt es eigentlich niemanden, der von außen so ein lockeres Arbeitsverhältnis hat wie Leo. Also manchmal schaue ich sie auch an und denke mir so, okay, arbeitest du jetzt eigentlich gerade? Oder was macht ihr da? Aber sie hat mir natürlich schon ein paar Mal erklärt, wie das alles läuft. Und es ist irgendwie eher extrem cool, wie du gesagt hast, dass ihr eine lockere, coole Bande seid, die, ja, klar, jetzt in Corona-Zeiten mal ein bisschen alles anders, aber die auch gerne mal eine Stunde länger bei der Arbeit bleiben, weil man noch das Feierabendbierchen zusammen trinkt und ein paar Dinge dabei bespricht. Und trotzdem schafft ihr es, ja, eigentlich alles umso besser noch umzusetzen, einfach weil ihr nicht diese strikte Linie fahrt, sondern weil ihr eigentlich jeden so ein bisschen einordet, so hier, Wisen, das ist unser Ding, das ist unsere Idee und man lebt relativ schnell dafür, wenn man hier arbeitet, habe ich das Gefühl.
Das würde ich auch so genau bestätigen. Ich meine, wir sind jetzt auch gerade nochmal daran, unsere Vision oder Mission, was man so bei Companies halt immer findet, niederzuschreiben und oder halt auch nochmal ins Team dann zu tragen und zu erarbeiten. Wir haben jetzt Ende August uns vorgenommen, das so ein Offsite mit dem ganzen Team vorzunehmen. Und wir beschreiben uns so als Tribe, als Stamm, die halt für irgendwas brennen. Und da gibt es halt den Jäger, genauso wie den Häuptling oder der halt einfach zu Hause sitzt und zusieht, dass die Zelte stehen bleiben, wenn man es im Sinn übertragen will. Und so sehen wir uns da auch. Und da ist halt Sport, hilft uns halt auch extrem, dass wir vor Corona zum Beispiel jeden Mittag zusammen halt irgendwie, sei es ins Fitnessstudio, sei es Basketball spielen, sei es laufen oder auch eine kleine Runde Rad gefahren sind. Anschließend haben wir zusammen gegessen. Deshalb auch hier diese Tischrunde, wo wir jetzt gerade dran sitzen. Das erhoffen wir uns, dass das jetzt mit Corona oder nach Corona, das ist ja auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber dass das auch wiederkommt, das fehlt uns extrem. Mhm. Aber deshalb haben wir hier auch einen oder sehen diesen Ort auch als coolen Hub, wo wir halt gerne hinkommen und uns halt auch für sportliche Aktivitäten oder für lockere Treffen oder was auch immer treffen.
Jetzt eine Frage, die du vielleicht auch schon sehr oft gehört hast, genau wie mir eigentlich jedes Mal die Frage gestellt wird, wie ist es ja so ein Von zu sein, so ein bisschen bei dir, wie ist es mit dem Bruder zusammenzuarbeiten, das stelle ich mir, wie kann man sich das vorstellen, wenn man ja eigentlich sein Leben lang schon mit seinem Bruder so eng zusammenarbeitet?
Wir würden es nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. Es ist extrem positiv unterm Strich. Klar, knallt es da auch schon mal anders, als wenn ich vielleicht mal mich mit Fabi ärgere oder was auch immer. Das gehört sicherlich dazu. Das ist aber auch ein bisschen typenabhängig. Fabi und ich sind so die Impulsmenschen und wir mögen dann auch mal Reibung, aber durch Reibung entsteht Wärme und das ist halt irgendwie, macht das Ganze wiederum lebendig. Gerade mit meinem Bruder, wir wissen dann halt nochmal ein Stück weit mehr, wie wir ticken, womit wir uns besser gegenseitig in Ruhe lassen oder wo wir wissen, okay, da kann ich jetzt voll auf ihn zählen. Und so ist es dann auch mit dem Fabi, der einfach ein super guter Freund von uns ist und daraus dann im Grunde genommen die Geschäftsidee ja entstanden ist. Und wir sehen das halt einfach alles als extreme Chance an.
Ja. Dann, was ich glaube ich ganz am Anfang schon mal angesprochen hatte, das stelle ich mir einfach schwierig vor und hoffe, dass du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen kannst. Sagen wir jetzt mal, ich hätte zwei Freunde und ich würde jetzt sagen, okay, ich habe jetzt Bock, meine eigene Bekleidungsfirma zu gründen, wie es bei euch 2016 der Fall war. Wie setzt man so eine Gründung um? Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Also an was muss man da alles denken? Wie setzt man, also man hat eine Idee und dann, das ist ja für mich immer so, ich mir denke, wie geil ist das? Man hat eigentlich eine Idee im Kopf und jetzt ist man 4 Jahre später und jetzt sitzt man hier in diesem tollen Laden und hat das umgesetzt, aber der Weg dahin war ja ziemlich, ziemlich lang und schwierig, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht mit der einen oder anderen schlaflosen Nacht auch verbunden. Aber wenn man so ganz am Anfang ist, was sind so die ersten Schritte, wo man sagt, okay, wir lassen jetzt einen Markennamen eintragen und vielleicht braucht man einen Investor oder man hat entweder das eigene Geld oder man beantragt einen Kredit für sowas. Wie sieht sowas aus?
Ja, das ist von hinten. Die Frage so zu stellen, ist schwierig zu beantworten, weil wir extrem situativ arbeiten und die Chancen halt nutzen. Ich habe das eben schon mal gesagt, so wir leben halt viel aus dem Momentum raus. Okay. Und es gibt klar Sachen, die muss man klären, wenn man ein Gewerbe anmeldet. Bei der GbR, so haben wir angefangen, ist es halt der Lauf zur Gemeinde und man muss einen Gewerbeschein ausfüllen. So, das ist kein großes Ding. Ja. So, ich denke, vom Mindset her sollte man, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir uns einfach nicht von den Sachen, die jetzt im Weg stehen, zurückschlagen lassen, sondern wir die Herausforderung annehmen. Und manche Sachen sind halt eben administrativ die muss man halt einfach so machen. Und manche Dinge, das sind halt dann eben Sachen, die man aus der Gelegenheit raus nutzen muss. Ich meine, wenn für dich jetzt im Rennen meinetwegen auch ergibt, ich kann jetzt gerade einen Ausreißversuch starten, dann denkst du auch nicht ans Frühstück zurück und sagst halt, ey, damit habe ich heute Morgen aber nicht gerechnet, sondern wenn sich die Opportunität ergibt, dann würdest du das tun.
Ja, ja.
Und ich glaube, so könnte man das halt auch bei uns aufs Business halt übertragen. Wenn man jetzt Corona wiederum als Beispiel nimmt, wo wir sehr auf Sicht gefahren sind, da haben wir uns halt manche Dinge halt einfach aus dem Nichts überlegt oder sie sind halt eben entstanden. Zum Beispiel eine Kampagne, wo es dann darum ging, dass wir ein Video gedreht haben, wo es um Solidarität geht und um Menschlichkeit. Das ist bei uns in den Werten extrem verankert. Und da ging es dann bei Corona extrem drum. Und dann haben wir ein Video aufgenommen oder ein Video zusammengeschnitten. Der Fabi hat einen Text geschrieben mit Leo zusammen. Und das hat Jan eingesprochen. Und daraus ist ein unheimlich toller United in Humanity Film entstanden. Mhm. Und das wäre sicherlich nicht entstanden, wenn wir jetzt Corona gehabt hätten oder so, nachhaltig.
Okay. Aber nochmal auch zum Anfang zurück. Hattet ihr zum Beispiel direkt den Laden an der Lindenstraße oder habt ihr über Online-Shop am Anfang einfach gemacht? Und Wie läuft das?
Also aufs Geschäftsmodell bezogen wären die Fragen dann so, dass wir uns entschieden haben, wir wollen ein Direktvertrieb sein. Das haben wir aus Skinfit-Zeiten gelernt. Wir wollen aus eigenen Mitteln wachsen. Also wir haben keine Investoren dabei im klassischen Sinne. Und wir waren tatsächlich anfänglich mit 3 Leuten im Nachbarbüro vom Fabi und seiner Agentur gesessen. Und dann sind wir, das war auch in der Lindenstraße, aber eine Hausnummer daneben. Und dann wurde dieses kleine, schöne Büro und dieser Laden frei. Und dann sind wir da eingezogen. Dann wurde der zu klein. Und dann sind wir jetzt im April hier hingezogen, in die Markthalle.
Okay. Ja gut, euch wird aber natürlich auch wahrscheinlich schon die Erfahrung mit Skinfit, die ihr hattet. Also wenn ich jetzt daran denke, wie man jetzt Bekleidung produzieren lässt, also von Produzenten, und da kanntet ihr euch natürlich schon gut aus, oder nicht?
Das tatsächlich gar nicht. Nee. Also wir kannten die Vertriebsstrukturen, also wie man, also durch Mario als Geschäftsführer der Deutschland GmbH, wusste man halt, okay, auf was man da achten muss. Und dann haben wir gedacht, als wir uns halt eben diesen Pitch oder diese Meinungen da angehört haben von dem Schweizer Partner, so ein bisschen Bekleidung kriegt man schon auch noch hin. Dass wir anfänglich direkt mit 30 verschiedenen Produkten gestartet sind, im Nachhinein betrachtet, würden wir uns selber auch massiv den Vogel zeigen. Das hätte auch mächtig in die Hose gehen können. Aber wir wollten, das war halt dann wiederum der Grundgedanke der Brand, wir wollten halt als vollkommenes Brand auftreten und nicht nur als die Brand, die jetzt Badekappen macht oder die jetzt nur Radhosen macht, sondern da gibt es halt eben auch einen coolen Hoodie, den man in der Freizeit mal tragen kann. Und deshalb sind wir dann da in die Beschaffung über eine Agentur dann reingewachsen, und jetzt mittlerweile machen wir das alles halt in-house.
Ja. Jetzt die nächste Frage, die ich ein bisschen persönlich herleiten will, ist, dass ich dann noch weiß, wie Leo hat ja hier eigentlich mit einem Praktikum auch angefangen damals. Die hat mir gesagt, also wir sind ja dann zusammen nach Köln gezogen, sie hat ihr Studium ganz, ganz frisch abgeschlossen und ist auf Jobsuche gegangen und hat dann, wie gesagt, bei euch im Praktikum angefangen. Und dann weiß ich noch, wie sie mir erzählt hat, ich treffe mich jetzt nächste Woche zu einem Gespräch, zu einem Praktikum bei Wisen. Und ich so, Wisen, das sagt mir was. Ja, die machen doch Triathlon-Klamotten. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, dass diese Marke aus Köln kommt. Weil ich zum Beispiel, Wisen war mir ein Begriff, aber das fand ich immer einfach schon extrem gut so, dass Wisen eine wahnsinnig große Außenwirkung hatte immer. Also Wisen hätte jetzt von mir aus auch einen riesen Headquarter in Kalifornien haben können und eine kalifornische Marke sein können. So, das war schon gefühlt vielleicht nicht ganz so groß wie Oakley, aber so, das war kurz dahinter. Und dann hört man auf einmal, das kommt aus Köln, und dann war ich auch mal bei euch im Laden und dann so, okay, das ist ja eigentlich cool. Und dann so, ach, euch gibt es ja auch erst 2 Jahre oder 3 Jahre, ach krass. Deswegen die Frage so ein bisschen, was macht Wisen aus? Und wie, ihr habt ja ein extrem gutes Marketing gehabt anscheinend, also zumindest bei mir hat es sehr gut funktioniert. Also wenn ich das mal so sagen will, Wisen macht es einfach aus, dass sie so direkt sehr sichtbar waren. Es war mir direkt ein Begriff. Aber auch was für dich, was macht Wisen so aus?
Also vom Brand her und vom Brandaufbau ist es sicherlich, Fabi zuzuschreiben, kann ja unter uns bleiben jetzt hier. Ja, das ist tatsächlich, der hat da einen total tollen Blick dafür und anfänglich sehr abstrakt von der Kommunikation aufgebaut und kommt halt von einer großen Kommunikationsagentur und hat von da viel mitgenommen. Und da hilft es schon, oder war es sicherlich sehr hilfreich, jemanden da zu haben mit seinem Partner zusammen, die halt recht groß denken können und das Ganze so ein bisschen entkoppelt von nur rein Triathlon, einer Sportart raus. Und dann hat man es am Anfang halt abstrakt gehalten und geht raus und also hat das auch nicht örtlich bezogen. Und jo, dann sind wir halt mit Jan zusammengekommen und der hat uns sicherlich da ein wenig in Fahrwasser reingeschmissen, wenn ich mal so sagen kann, mhm. Wo wir wahrscheinlich alleine auch einfach gar nicht reingekommen wären, in diesem Speed zumindest. Und wo man dann halt eben wie andere Brands halt dann auch durch seine Partner wie Canyon oder wie Oakley, die halt weltweit agieren, dass man auf einmal in diesem, ich sag mal, Haifischbecken dann halt rumschwimmt. Mhm. Und dann hatten wir halt auch die Möglichkeit, vor 3,5 Jahren das erste Mal mit auf Hawaii zu sein. Und da standen wir halt mit Oakley dann tatsächlich auch auf einem Parkplatz und da kamen genauso Dinge halt auch auf, dass internationale Kunden auf uns zukamen und gesagt haben, ja, wo sitzt ihr denn in Amerika? Ihr seid bestimmt auch aus Kalifornien. Ja. Also tatsächlich genau das Gleiche. Aber das ist sicherlich dann auch im weiteren Verlauf auch Jan zu verdanken.
Ja, ja. Ich hatte gerade schon angesprochen, ihr habt von einem sehr coolen Laden jetzt seid ihr umgezogen in die große Markthalle. Und ja, 2020 steht ganz im Zeichen von Corona, das kam auch noch dazwischen. Bei den ganzen Leuten, mit denen ich eigentlich so zu tun habe, hatte man das Gefühl, dass nach einem anfänglichen Loch war zumindest im Online-Vertrieb dann ja ein Riesenboom im Radfahren. Also das hat sowohl bei Rädern als auch bei Klamottenherstellern einfach extrem viel ausverkauft war, dass es so einen richtigen Boom hatte. Wie war das bei euch?
Sicherlich ähnlich. Also rein Zahlen beschrieben ist es halt so, dass Veranstaltungen für uns schon auch extrem wichtig sind. Oder das ist ein toller Sales-Kanal. Also dadurch, dass wir halt auf jede Veranstaltung gefahren sind und dort halt einen Pop-Up-Store aufgebaut haben. Und dadurch, dass wir halt eben direkt Vertrieb sind, kommen wir direkt an unsere Kunden. Mhm. Ist das schon was Elementares, was weggebrochen ist. Plus, dass halt natürlich die Sachen, die für den Triathlon-Einsatz, also einen Rennanzug, jetzt nicht so gelaufen sind, wie sie erhofft waren oder auch bestellt waren. Und dieser Boom des Individualsports, sei es halt dann eben Radfahren oder halt Laufen oder tatsächlich auch unsere Recharged-Kollektion, die halt für auf der Couch gedacht ist, die waren halt auf einmal deutlich mehr gefragt. Um jetzt von Umsätzen zu sprechen, war das natürlich ein Einschnitt, auf jeden Fall. Es hat sich ein wenig verschoben. Also wir konnten jetzt definitiv nicht das generieren, wovon wir ausgegangen sind vor Corona. Mhm. Aber es hat sich halt zugunsten rein online tatsächlich ein bisschen verschoben. Und damit müssen wir jetzt einen Umgang finden. Wir haben jetzt eine App gelauncht, auch in dieser Zeit, was halt auch online ist. So. Und das performt unheimlich toll und ist ein schönes Tool. Und das nehmen wir auch tatsächlich wieder als Lerngeschenk mit. Ja. Aus der Corona-Zeit.
Ja, stell ich mir krass vor, wie ihr gesagt habt, die ganzen Triathlons wurden, sagt man das Triathlons, ja, ne?
Triathlon-Veranstaltungen, dann kommen wir da schnell raus.
Triathlon-Veranstaltungen wurden ja eigentlich alles abgesagt, selbst jetzt der Verschobene in Hawaii auf nächstes Jahr wurde jetzt auch schon abgesagt, nächstes Jahr, im März, ne?
Im Februar war mal angedacht, genau, und der ist jetzt auch wieder geskippt, genau.
Also, gibt es überhaupt irgendwelche Triathlon-Veranstaltungen dieses Jahr noch? Ich glaube, die Challenge Davos habe ich bei Ruben auf dem Instagram-Kanal öfter mal gesehen.
Genau, die ist angedacht. Vom Veranstalter habe ich auch eine Info, dass sie davon ausgehen, dass sie stattfindet. Aber
sonst fast nichts, oder?
Es gibt noch den Half-Ironman Schweiz in Rapperswil, der auch im September noch stattfinden soll. Wovon auszugehen ist aktuell, aber ich glaube, dass diese Frage, wann und wie geht es eigentlich weiter oder wann kommen wir wieder zu Alten, ich glaube, das, also persönlich glaube ich einfach nicht dran, es wird anders gehen, aber ich kann die Frage nicht konkret beantworten, natürlich.
Ja, ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen. Ich meine, jetzt vor 2 Tagen kam, glaube ich, die News, dass sogar die Weltmeisterschaften im Radsport, die hätten in der Schweiz stattfinden sollen. selbst die wurden abgesagt. Ich meine, also das sind die Weltmeisterschaften, größer geht's halt nicht.
Ja, krass.
Und es wäre krass, wenn dann die Triathlons in der Schweiz stattfinden könnten. Würde mich wundern auf jeden Fall,
ja.
Mal schauen.
Ja.
Dann jetzt noch zwei Fragen nochmal zu Wyzen. Klar, jetzt gab es so einen Einschnitt durch Corona und so, aber was ist jetzt so, habt ihr Ziele, sagt, dass ihr so sagt, hier, das sind jetzt unsere genauen Ziele für die Zukunft, oder lasst ihr das, wie ihr gerade gesagt habt, einfach auf euch zukommen und arbeitet situationsbedingt?
Also über den Radsport hinaus oder über den Triathlonsport hinaus, zum Beispiel eben in den Radsport hinein, das wäre sicherlich noch charmant, dass wir da bekannter werden. Genauso halt in den Breitensportlaufbereich, weil extrem viele Leute natürlich einfach auch mal joggen gehen. Aber halt dann auch akzeptiert zu sein für jemanden, der einfach einen sportlichen Hoodie gerne trägt. Das ist natürlich Kür, dann die ganz breite Masse erwischen zu können. Und das versprechen wir tatsächlich dann auch eben über dieses United in Humanity Projekt, was jetzt entkoppelt ist von vom Sport an sich, und damit kann jeder abgeholt werden. Aber da müsste man natürlich jetzt Testimonial finden, die Sachen von uns halt tragen oder vielleicht einfach die Sachen bekannter machen.
Ja, ja. Und dann noch deinen persönlichen Traum für die Marke Wyzen. Also ich weiß auch, dass wir beiden uns schon mal privat unterhalten haben und du einfach mal nachgehakt hast, okay, wie sieht denn das aus, wie viel Logistik steckt dahinter, wenn man überhaupt ein Radsportteam aus der World Tour zum Beispiel sponsort. Vielleicht jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber vielleicht mal in 5 Jahren. Wyzen als Kleidungssponsor für ein World Tour Team wäre sicherlich ein Traum von dir, oder gibt es da noch andere Dinge?
Voll. Also ich sag mal nicht so, als Sponsor dastehen zu müssen oder dürfen oder sollen, sondern tatsächlich als Teil von einer coolen von einem coolen Radteam da zu sein. Und vielleicht gibt es da auch Chancen, das anders zu denken. Dazu bin ich aber im Radsport zu wenig drin, aber vielleicht ist das eine Chance tatsächlich. Das wäre auch definitiv eine geile Sache. Absolut.
Okay. Dann habe ich jetzt noch eine Schnellfragerunde für dich. Lieblingsteam im Radsport?
Deins.
Ja, das wundert mich, weil ich habe mir extra hier dabei geschrieben, Sicht sozusagen als Gründer von einem Bekleidungshersteller, weil ich glaube, ohne da jetzt zu viel Kritik zu üben, da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei meinem Team.
Ja, wenn man, ja, keine Ahnung, ich kenne euer Team nicht, also ich kenne dich, aber ich betrachte das gerade, oder ich habe die Frage nicht auf Bekleidungsebene beantwortet.
Ja, okay. Und was wäre dann, wo du sagst, wenn du durchs Feld guckst, wo du sagst, okay, die haben es geschafft, das beste Kit zu kreieren, sag ich mal?
Vielleicht gibt es das noch nicht.
Nee? Ja, ich glaube, Education First macht schon ganz gut.
Also, ja, absolut, klar.
Gut. Dann deine längste Radfahrt?
Am Stück oder? Ja. Über 200, knapp über 200.
Okay. Ja, es ist spannend, weil ich bin jetzt, selbst ich erlebe noch neue Dinge. Letzten Samstag bei Mailand San Remo bin ich meine längste Radfahrt.
Ah, stimmt, habe ich gesehen. Glückwunsch.
Ja, danke. Was ist dein persönliches Ziel im Bereich Radfahren noch in deinem Leben? Gibt es dann eine Bikepacking-Tour oder ein spezielles Event, wo du mal sagst, das wäre geil, da hätte ich Bock drauf?
Nochmal in den Alpen ein bisschen rumfahren und dort da die tolle Landschaft genießen. Über vielleicht eine Woche mit coolen Freunden zusammen.
Okay. Bei der nächsten Frage muss ich die Anmerkung machen, dass die von Leonie kommt, die ich bei der Fragensuche natürlich auch gefragt habe.
Oha.
Wie viele Versuche bis zum Jungen?
Nochmal die Frage?
Wie viele Versuche bis zum Jungen? Also sie hat mir erklärt, dass du jetzt zum zweiten Mal Papa wirst und das wird ein zweites Mal ein Mädchen.
Ach so, ja.
Wie viele Versuche hast du noch?
Habe ich noch, oder?
Oder wie oft darfst du noch, bis es ein Junge wird, oder ist das noch nicht abgesprochen?
Also aktuell sind wir zufrieden mit der Situation, okay. Und vielleicht machen wir danach einen Cut.
Gut, dann größte Leidenschaft in deinem Leben?
Meine Familie.
Okay. Weil ich habe gehört, du bist auch ein großer Autofreak.
Ja, Bin ich auch, aber das ist, also meine Familie steht da drüber.
Okay. Die Story zu deinem Hund, wie der Name deines Hundes entstanden ist, den kannst du schon noch mal kurz erzählen.
Also, ja. Ich habe halt einen Hund oder wir haben einen Hund und ich mag halt eine Marke recht gerne. Als Ingenieur finde ich halt die Marke Porsche ganz cool, weil ich diese Faszination bis ins Detail halt einfach extrem gut finde. Plus diese Performance und ich kann da aber auch mit 30 da über die Landstraße tuckern. Und jedenfalls ist es dann der 911er, den ich mir sehr, sehr gerne anschaue. Und dann kam es dazu, dass wir einen Hund bekommen und wie der heißen soll. Und ja, ich sagte so, wir können den ja schlecht Porsche nennen, aber ja, Elver, also der 911er, das könnte ja vielleicht passen. Und dann hat meine Frau den Namen Elva gefunden, also E-L-V-A geschrieben. Und das ist Schwedisch und steht für Fee. Und von daher, wir kamen rein aus dem Schwedischen für diesen Namen.
Okay. Dann eine Frage, die mich sehr interessiert. Bei wie viel, wenn jetzt, sagen wir mal so, irgendein Mann wird hier in den Laden reinlaufen und wird sagen, hier, ich will Wizen kaufen und da steht eine Summe auf dem Check. Würde es diese Option überhaupt geben? Und wenn ja, wie viel müsste draufstehen?
Ich würde ihn fragen, was er damit vorhat und ihn erstmal ausquetschen, ob er ein cooler Typ ist.
Okay. Dein Traum-Ambassador für Wizen. Also ich meine, ihr habt schon einen richtig guten mit Jan Frodeno, besser geht's vielleicht nicht, aber wo sagst du, den würde ich auch noch gern haben als Ambassador?
Das kann ich, also kann man eigentlich nicht so beantworten, weil es kommen immer irgendwie coole Leute dazu, jetzt gerade aus dem Gravel-Bereich oder mit Lukas Radgeber, der die letzten zwei Wochen alle 2000er Pässe abgefahren ist. Ein total sympathischer, authentischer Typ. Da will ich mich nicht festnageln.
Okay.
Du natürlich.
Dann dein Produkt, dein Traumprodukt, wo du sagst, es ist sehr, sehr schwer umsetzbar, aber da hätte ich mal Bock drauf, das zu entwerfen. Gibt's da was?
Also mit dem Anzug, den wir für Jan jetzt kreiert haben, das war schon echt cool, dass das geklappt hat. Und darüber hinaus reizen uns extrem viele Dinge. Also vielleicht auch mal eine Winterloftjacke, die einen wärmt, wenn man zum Rennen fährt, oder ein cooler Mantel, wo man halt auch so ein bisschen in den Streetwear-Bereich reinkommen könnte. Das sind schon Dinge, wo man sich austoben kann und dann auch Technologien verwenden kann, die halt eben auch beim Anzug Verwendung finden.
Gut. Wenn Corona vorbei ist, gibt es eine Einweihungsparty bei Wizen?
Absolut. Also wir... wenn das Ganze gelockert wird oder ist, dann wir fangen jetzt stückweise an. Der Showroom, der hat offen. Man kann also zu uns kommen und das bereiten wir sukzessive vor.
Sehr gut. Die letzte Frage der Schnellfragerunde hast du eigentlich schon beantwortet. Du bist schneller im Laufen als Mario. Er ist schneller im Radfahren als du. Aber wer ist schneller im Schwimmen?
Mario und Ticken.
Okay, und Ticken. Alles klar. Ja gut, dann würden wir einfach noch ein bisschen über die aktuellen Dinge reden, die jetzt im Radsport so passiert sind. Als allererstes, was ich auch gerade schon angesprochen hatte, natürlich, dass die Weltmeisterschaften abgesagt wurden. Für mich jetzt persönlich kein großes Thema, weil es war ein sehr bergiger Parcours, da wäre ich eh nicht dabei gewesen. Aber natürlich trotzdem spannend, was jetzt passiert. Die UCI hat angekündigt, zu versuchen, einen neuen Ausrichter zu finden, was natürlich jetzt auch irgendwie 6 Wochen vor der Meisterschaft jetzt nicht ganz so einfach sein wird. Dann haben die gesagt, dass es ein ähnlicher Parcours sein soll, also auch ein sehr, sehr schwerer Parcours. Bin ich mal gespannt, ob das der UCI gelingt. Mal schauen. Auf jeden Fall krass, dass halt selbst die Weltmeisterschaft abgesagt wurde. Das zeigt wirklich, dass eigentlich keine Sportveranstaltung im Radsport da sicher ist. oder davor befreit ist. Das wäre das Erste. Dann, ja, ich glaube, die letzte Folge kam raus und genau an dem Tag ist es dann passiert. Ich glaube, dass der Unfall von dem Fabio Jakobsen bei der Polenrundfahrt, bei dem Sturz, es ist jetzt schon sehr lange her. Mittlerweile weiß man zum Glück, dass es ihm einigermaßen in Umständen entsprechend gut geht. Mhm. Und der Teamarzt sogar sagt, dass er wieder Radfahren wird. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt dazu was sagen will. Ich meine, als aktiver Profi ist es, weiß ich immer nicht, wenn man nicht dabei war, ob man dann einfach nicht die Klappe halten sollte oder dazu was sagen soll. Im Endeffekt, wie gesagt, jetzt ist so ein bisschen Zeit gekommen und ich denke natürlich, dass es ein sehr, sehr schwerer Rennunfall war und natürlich der Dylan Groene wegen der im Sprint ganz klar seine Linie verlässt und den Sturz verursacht. Allerdings muss man auch sagen, dass es ja ein Unding ist, wie die Gitter da eigentlich dann ins Feld geflogen sind. Und das Zweite natürlich, dass es nicht sein kann, dass es einen Bergabsprint gibt. Ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Mal bei der Rubrik Radsport verbessern Bergabzeitfahren gefordert, aber da fährt man wenigstens alleine und ich glaube, jeder versteht auch, dass, wenn ich so einen Vorschlag mache, dass der mit einem gewissen Augenzwinkern gemacht wurde, einfach nur aus Spaß. Also einen Bergabsprint zu fahren mit 80 km/h ist natürlich schon echt ein bisschen lebensmüde. Ja. Und das muss nicht unbedingt sein. Ich hoffe, das nehmen sich die Veranstalter für die Zukunft auf jeden Fall zu Herzen. Dann kann man nur sagen, glaube ich, sich an die Genesungswünsche für den Fabio Jakobsen anschließen. Das ist natürlich, wäre schön, wenn man ihn wieder auf dem Rad sieht in Zukunft. Sieht ja ganz danach aus. Und auch nochmal ein paar Worte zu Dylan Groene wegen. Natürlich war das ein Fehler, aber ich habe das ein bisschen verfolgt, was danach für ein Shitstorm eigentlich auf den eingeprasselt ist. Und ich habe auch ein Interview auf Holländisch gesehen. Ich kann ja noch ein bisschen Holländisch aus meiner Rabobank-Zeit, wo er wirklich zitternd und in Tränen aufgelöst da sitzt und eigentlich sagt, okay, er will jetzt nicht aufs Rad steigen und er hofft nur, dass es dem Fabio besser geht. Ist auch immer krass in der heutigen Zeit, was dann für ein Shitstorm da kommt. Also da kamen auch wirklich Kommentare so in dem Sinne, dass der hat, glaube ich, mit seinen Eltern zusammen einen Radladen in Amsterdam, dass man den ja abfackeln sollte und so eine Sachen. Und ich glaube, ihm ist bewusst, was er da für einen schlimmen Fehler gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass er das in der Intention gemacht hat, jemanden da ums Leben zu bringen oder so. Das darf man niemandem unterstellen. Da möchte ich auch nochmal sagen, dass man natürlich in der Emotion immer sehr, sehr harsch mit seiner Kritik am Anfang ist, aber der Dylan Groene wegen ist auch nur ein Mensch und macht auch mal einen Fehler. Auch wenn er kein Kind von Unschuld ist, sage ich mal, hat er das auch nicht verdient, da so niedergemacht zu werden. Und ich hoffe, dass er da auch einfach wieder einen Fuß in die Tür kriegt, wieder akzeptiert zu werden und einfach auch wieder ganz normal irgendwann Rennen fahren kann. Und dass die ganze Geschichte, dass da alle mit einem großen Schrecken davon kommen und hoffentlich daraus lernen, weil sowohl der Fabio Jakobsen als der Dylan Groene wegen waren jetzt, glaube ich, nicht als die Gentleman-Sprinter im Feld bekannt. Die haben gerne mal einen Ellbogen ausgefahren. Und wenn vielleicht da jeder ein bisschen draus lernt, wäre das, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil wir wollen alle Radrennen gewinnen, aber, glaube ich, nicht um jeden Preis. Und ich fand es auch wieder krass, so ein bisschen, es gibt bei sowas halt immer eine gewisse Scheinheiligkeit, ne? Wenn man im Teambus sitzt, vor der Etappe und es geht im Sprint, dann hört man auch von seinen sportlichen Leitern und von allem im Feld immer, wir geben keinen Zentimeter Preis und wir kämpfen um jede Position und es wird alles gegeben und dann passiert sowas und dann sind alle schockiert. Dann denkt man sich natürlich immer so, okay Leute, also natürlich sollte man so eine Aktion nicht bringen, aber diese Scheinheiligkeit, die in der Welt dann immer passiert, dass dann alle so erschrocken sind und sowas macht man ja gar nicht, das passiert ja, oder auch wenn ich sowas wie von Patrick Lefebvre gelesen habe, so das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Da gab es auch schon andere schlimme Dinge, die da schon vorher im Sport passiert sind, wo auch unfair gefahren wurde. Also heutzutage wird alles sehr, sehr krass nach oben gebauscht, finde ich. Und man sollte eigentlich eher diese Scheinheiligkeit ein bisschen abstellen, finde ich, bei sowas. Also wie gesagt, wenn man im Teambus sitzt als Rennfahrer, dann wird einem genau gesagt, so hey, wir geben keinen Platz her und wir verteidigen unsere Position. Und Natürlich war das jetzt ein extrem schlechtes Beispiel dafür, das so zu machen, aber einfach ein bisschen das Gehirn einschalten bei allen Rennfahrern. Und ich glaube, weil es ist immer ein ganz schmaler Grat zwischen sich die Position wegnehmen lassen, dann sagt auch jeder ganz schnell, oh, du bist aber ein Weichei, sag ich mal. Ja. Oh, du lässt dich immer wegdrängen. Wenn man dann aber zu harsch ist und sowas passiert, dann ist man direkt sozusagen der Rambo. Das ist echt eine feine Linie und ganz schwieriges Thema. Das nächste Thema, okay, auch noch zur Polen-Rundfahrt. Remco Evenepoel, wirst du bestimmt auch schon mal gehört haben, Markus. Der hat jetzt die Polen-Rundfahrt gewonnen. Also der ist 19 Jahre alt, oder 20 Jahre alt, glaube ich, der Junge. Ist bis jetzt 4 Rundfahrten dieses Jahr gefahren, hat alle 4 Rundfahrten gewonnen. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er die Lombardei-Rundfahrt auch gewinnt, die morgen stattfindet, am Samstag. Und wenn er so weitermacht, dann gewinnt er vielleicht auch den Giro dieses Jahr, seine erste Grand Tour. Und nächstes Jahr Olympia-Zeit von. Also ich glaube, das ist echt krass. Ich bin einfach bei dem Jungen gespannt, ob da irgendwann mal ein Knick kommt oder ob der weiter so durchzieht. Echt, echt Wahnsinn. Dann noch 2 Punkte beim Radsport aktuell. Mailand Sanremo hat stattgefunden. Wie gerade schon besprochen, so das längste Radrennen, das ich auch jemals gefahren bin. Einfach auch nochmal da Respekt an Wout van Aert. Krass, wie der das gemacht hat. Gewinnt Strade Bianche, wird Dritter bei Mailand Turin, gewinnt Mailand Sanremo und gewinnt dann noch die erste Etappe bei Dauphiné. Also bei dem läuft es auch extrem. Wahnsinn. Ich hatte auf Instagram, glaube ich, schon geschrieben, dass ich ein technisches Problem im Finale hatte. Was leider stimmt. Ich war extrem enttäuscht nach dem Rennen, weil es war das erste Mal für mich, dass ich mich bei so einem richtig großen Monument sehr gut gefühlt habe, noch im Finale und gedachte, okay, heute geht was. Und man hat ja gesehen, dass die Hitze vielen Fahrern zu schaffen gemacht hat. Bei mir ging das ganz gut. Und ich bin leider durch dasselbe Schlagloch gefahren wie der Julian Alaphilippe, der einen Platten hatte und musste dann vor der Cipressa mein Rad wechseln. Bei mir ist leider der Lenker gebrochen, was auch eigentlich nicht passieren sollte. Aber er ist halt nur Carbon, ne? Und dann musste ich das Rad wechseln und unser Teamwagen war auf Position 26 von 27 Autos. Das wird ja immer ein bisschen gelost. Von daher hatten wir auch Lospech und dann, war das eigentlich da, das Rennen dann ab da gelaufen. Ich bin zwar nochmal zurückgekommen zum Feld, aber die Kräfte, die ich da aufwenden musste, die haben mir natürlich dann im Finale in den entscheidenden Passagen gefehlt. Der letzte Punkt bei Radsport aktuell ist, Dauphiné, Libéré läuft ja auch momentan eigentlich so die Rundfahrt zur Tourvorbereitung. Und Nils Pohle, André Greipel, meine 2 Trainingskollegen sind da am Start und quälen sich durch die Berge. 5 Tage lang Bergankunft. Also krass, was die da leisten und haltet durch. Und 2 Etappen sind jetzt Stand jetzt vorbei. Und ich finde es einfach auch krass, wie Jumbo-Visma so das neue Team Ineos gerade ist. Also die nehmen ja einfach alles von vorne. Also ich finde es extrem langweilig zum Schauen, ehrlich gesagt, weil die fahren einfach von vorne und niemand kann halt vorbeifahren. Die fahren halt einfach alles auseinander, alles im Grund und Boden. Schon Wahnsinn, selbst Ineos beißt sich an die Zähne momentan aus. Ich bin mal gespannt, wie das bei der Tour ist, aber trotzdem sportlich gesehen natürlich Respekt. Auf der anderen Seite als Fan auch des Sports würde ich mir ein bisschen mehr Spannung wünschen. Gut, dann kommen wir zu den Rubriken noch. Da geht die Frage an dich, Markus.
Ja.
Radsport verbessern. Was ist dein Tipp für Radsport verbessern? Wo sagst du, da muss der Radsport auf jeden Fall noch an sich arbeiten? Coolere Trikots. Schöne Designs.
Ryzen, den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten.
Okay. Dann habe ich noch eine Hörerfrage zum Abschluss. Ich lese einfach mal vor und dann werde ich beantworten. Servus Rick, mich würde Folgendes zum Thema Funk während einem Rennen für eine deiner nächsten Podcast-Folgen interessieren. Wer darf da alles drauf reden? Wie oft kommuniziert man? Ist das bei jedem World Tour Team auf Englisch? Wie werden Entscheidungen im Rennen über Funk getroffen? Gibt da jeder mal seine Meinung ab oder beschließt das einfach der sportliche Leiter? Und was bespricht man noch? Sorry für so viele Fragen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das ist relativ spannend. Das wissen viele, glaube ich, nicht. Und
coole Fragen, definitiv.
Ja, deswegen beantworte ich einfach mal Frage für Frage. Frage 1, wer darf alles drauf reden? Zugriff zum Teamfunk hat jeder der 7 oder 8 Fahrer, je nachdem, wie viel beim Rennen fahren dürfen. Also jeder Fahrer hat Zugriff, plus der sportliche Leiter hinten. Und bei einer Grand Tour hat man ja zwei sportliche Leiter, zwei Teamwagen, dann halt auch beide. Wie oft kommuniziert man? Also ehrlich gesagt, stellt man sich diese Funkverbindung besser vor, als es ist. Also ganz oft ist es auch einfach nur so ein und dann versteht man eigentlich gar nichts. Also muss dann noch zweimal nachfragen, was jetzt gerade gesagt wurde. Also ich würde sagen, zu 90% spricht nur der sportliche Leiter, gibt Anweisungen, weist auf Gefahrenpunkte hin, sagt, so und so viele Minuten hat die Gruppe jetzt Vorsprung, in 5 Kilometern geht rechts, dann kommt der Wind aus der Richtung, dann kommt der Berg. Also gibt einfach viele Informationen. Oder natürlich auch mal gibt Anweisungen, wie wir uns im Rennen verhalten sollen. Der soll da mal attackieren oder jetzt fangen wir an, Tempo zu fahren oder so eine Dinge einfach. Da sollten wir vorne sein in der Schlüsselposition. Ist das bei jedem World Tour Team auf Englisch? Nein. Also bei Movistar zum Beispiel wird rein auf Spanisch gesprochen. Bei französischen Teams wird meist auch nur Französisch gesprochen. Also die wenigsten, also nicht die wenigsten, aber die meisten Teams sprechen auf Englisch. Aber es gibt natürlich auch jetzt, wenn jetzt 7 Franzosen im Team sind und du bist halt der eine, der nicht Franzose ist, dann sprechen die natürlich Französisch oder bei Movistar halt auf Spanisch. Wie werden Entscheidungen im Rennen über Funk getroffen? Naja, man muss erstmal dazu sagen, dass natürlich der Rennplan schon vorm Rennen eigentlich gemacht wird und der Funk nur dazu da ist, den Plan zu verändern, falls es sein muss. Also es kann ja sein, dass wir sagen, wir fahren für Fahrer XY und dann sagt er im Rennen, du Leute, heute ist nicht mein Tag, das hat keinen Sinn. Dann spricht man natürlich über Funk, okay, wer übernimmt den Druck jetzt, wer versucht das Beste rauszuholen. Oder ja, jemand ist in der Spitzengruppe und dadurch verändert sich das Rennen. Eigentlich ist der Funk auch dafür da. Ja, und sonst bespricht man nicht nichts. Man versucht eigentlich nur das Nötigste zu reden. Ein bisschen wie bei der Bundeswehr, das relativ kurz und knapp zu halten und das Wichtigste zu besprechen. Und ja, dann kann damit jeder ganz gut leben. Und ja, das war's. Was auch noch besprochen wird, ist natürlich, wenn jemand mal von den Fahrern hinten ans Auto geht und Flaschen holt oder so, dann sagt er einfach so, hey, ich komme jetzt. Oder genau, man hat einen Defekt, dann sagt man auch über Funk, ich habe einen Platten. Weil es geht natürlich dann einfach, dann kann der sportliche Leiter schon mal vorfahren ans Feld. Weil normalerweise ist es ja so, dass man den Arm hebt und der Jurywagen das dann zum Wagen gibt, aber über Funk geht das halt alles schneller. Also dafür ist der Funk da, sehr, sehr nützlich, aber auch ja, ein schwieriges Thema oder ein spannendes Thema im Radsport kontrolliert halt sehr viel. Also wenn es keinen Funk geben würde, dann wäre jeder Fahrer mehr auf seinen Instinkt angewiesen, was ich auch begrüßen würde. Ja. Markus, jetzt habe ich eigentlich die letzten 20 Minuten alleine geredet.
Ja, voll spannend. Ist ja für mich ein totaler cooler Einblick tatsächlich. Vielen Dank.
Ja, das war eigentlich die Folge. Mir hat sehr cool. viel Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und Leute, habt eine gute Woche. Es ist ja sehr warm noch. Fahrt frühs oder fahrt abends oder fahrt gar nicht.
Passt auf euch auf.
Genau, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Ciao.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Nathalie, Happy Birthday to you. Endlich sind wir gleich alt. Juhu!